Ja, ich freue mich sehr, Torben, dass ich diese Ausgabe seit langem mal wieder ein Kochrezept machen darf. Nachdem, oder muss, also nein, aber ich bin mal wieder dran. Ich mache heute ein Kochrezept zur Gerinnungstherapie bei massivem Polytraumata oder bei massiver Blutung, weil ich vor gar nicht allzu langer Zeit einen relativ schweren Fall hatte. Mit einem Polytraumata, der mich auch nachhaltig beschäftigt hat und ich sehr profitiert habe von einem Vortrag, den ich im Rahmen meiner Fortbildung beim Norddeutschen Kolloquium für präoperatives Gerinnungsmanagement in Schneverding gehört habe, von Dr. Sebastian Kasu. Das ist ein Chefarzt von einem Haus ähnlicher Größe wie bei uns in unserer näheren Umgebung. Und der hat mich sowohl rhetorisch, aber als auch fachlich sehr beeindruckt. Es ist ja relativ einfach, sage ich mal, Gerinnung zu optimieren, wenn man über Rotem-Analysen so etwas verfügt und
Ja.
das auch entsprechend auswerten kann, dann ist es, geht das gut, wenn man es kann. Ich denke, die meisten Kolleginnen und Kollegen arbeiten aber nicht in Häusern der Supramaximal- oder Maximalversorgung, wo das regelhaft immer sofort verfügbar ist, zum Beispiel im Schockraum. Und die müssen ja sich auch irgendwie daran langhangeln und irgendwas tun. Und deshalb, der Kollege hat ein sehr schönes Kochrezept vorgestellt und das habe ich für mich so ein bisschen adaptiert. Und davon sind auch einige Sachen dabei, die man eigentlich schon am Notfallort optimieren kann, um es der Klinik vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen und damit vor allem das Outcome des Patienten zu verbessern. Bei einem Patienten mit massiver Blutung ist es erst einmal wichtig, an die Basismaßnahmen zu denken, sprich Sauerstoffgabe und Infusion. Ja, man, das wenige Hämoglobin, was noch da ist, muss natürlich maximal mit Sauerstoff aufgesättigt sein. Infusionen bitte nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der Patient braucht Volumen, aber eine Verdünnungskoagulopathie wollen wir natürlich auch nicht erreichen. Dann braucht man große Zugänge, das sollte logisch sein. Wenn man noch einen Zugang bekommt vor Ort, dann sollte man auch gleich Labor abnehmen, vor allen Dingen auch das große rote Röhrchen. Es gibt immer ein kleines rotes Röhrchen und ein großes rotes Röhrchen. Das kleine rote Röhrchen ist fürs Blutbild. Das große rote Röhrchen, und ich glaube, das wissen nicht alle, weil wir nehmen präklinisch eigentlich immer Blut ab und ich kriege auch immer das große rote Röhrchen. Und ich sage, beim COPD-Patienten brauche ich das rote Röhrchen nicht. Weil
Gut,
es
aber
ist
besser
für
ist es mit abgenommen, als
ja.
wenn es dann
Genau, aber
fehlt.
es ist halt für Kreuzblut, das wollte ich
Ja.
damit sagen.
Ja.
Ja? Also beim Traumapatienten hat das eine höhere Relevanz als das grüne und das orange Röhrchen. Weil manchmal kriegt man ja kein Blut mehr oder nur ein Röhrchen. Blutprodukte gegebenenfalls anfordern, da kann man auch schon mal dran denken, präklinisch bei der Anmeldung zu sagen, dass es eine
Ja.
starke Blutung ist. Das klappt regelhaft nicht, aber man kann es ja versuchen. Und dann im Schockraum frühzeitig daran denken, die Logistik zu organisieren. Irgendwer muss die Blutprodukte holen. Die müssen vielleicht gegebenenfalls aufgewärmt werden. FFPs müssen aufgetaut werden. Also da frühzeitig sich zu optimieren sozusagen. Das ist Punkt 1 des ganzen Konzeptes. Punkt 2 sind für mich immer noch Basismaßnahmen. Das heißt, man macht eine BGA und man hält den pH des Patienten größer 7,2, damit die normale Gerinnung überhaupt ablaufen kann. Das impliziert, dass man puffern muss, zum Beispiel Natriumbicarbonat. Das ist ja so ein bisschen verpönt, aber es ist wichtig zu verstehen, dass für eine gut funktionierende Gerinnung man einen einigermaßen normalen pH-Wert braucht. Danach funktioniert das nicht mehr. Gleiches gilt für die Körpertemperatur. Die Körpertemperatur muss über 35 Grad Celsius sein. Da muss man wärmen den Patienten regelhaft. Die werden ausgepackt im Schockraum, da ist es kalt, der ist nicht vorgeheizt. Vorheizen ist ein gutes Stichwort, der RTW sollte auch vorgeheizt werden für einen Polytraumapatienten, auch bei
Nicht bei
zwei,
3, nicht bei 30 Grad
ja,
vielleicht,
bei
aber
30 Grad vielleicht nicht, aber er sollte schon warm
ja.
sein, ja. Und weil man zieht ja die Patienten aus, die sind schockig, die sind kaltschweißig, die kühlen sowas von schnell aus, da kann man gar nicht gucken. Es ist
Ich
einfach
glaube
so.
auch so, wenn man im RTW hinten arbeitet und also ich trage oft eine Softshelljacke, weil ich das einfach, wenn ich meine Softshelljacke im RTW beim Arbeiten noch trage, ist es eigentlich zu kalt im RTW.
Genau. Also, das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Uns allen wird warm, wir haben Stress, wir schwitzen, aber auf eine andere Weise als ein schockiger Patient. Und der muss gewärmt werden und es ist auch im Schockraum wichtig, dass man da früh dran denkt, dass man auch vielleicht den Chirurgen mal sagt, Leute, unser Warm-Touch aus dem OP, die müssen hier aber hier euer ganzes Management in allen Ehren, aber der muss da drauf, weil wir müssen irgendwie versuchen, sonst könnt ihr hier schrauben, bis ihr schwarz werdet. Das alles, was ihr oben ein Festschraub läuft oben über irgendwelche Drainagen wieder raus, weil der Patient überhaupt keine Gerinnung mehr hat.
Hm. Weil ich möchte mal kurz auf den pH-Wert eingehen. Ich glaube, dass dieses pH-Wert-Bashing oder dieses Puffer-Bashing, was zurzeit zum Teil passiert, auch so ein bisschen wieder zu wenig Differenzierung. Generell wird zurzeit sehr pauschal gesagt, wir müssen nicht puffern, wir müssen die ganzen Werte drumherum verbessern. Das trifft, glaube ich, auf die meisten internistischen Patienten sehr gut zu. Und ich bin auch nicht sicher, ob wir eine Ketoazidose puffern müssen, als Nein, Beispiel.
Das glaube ich auch nicht zwingend.
Aber ein Traumapatienten, einen jungen Traumapatienten, der sauer wird und den wir nicht anders, wo wir eingefangen kriegen, da ist das Puffern, glaube ich, wieder wichtiger, um die Gerinnung zu erhalten.
Absolut, man muss sich überlegen, dass für den ist ja dieser saure pH, die werden ja sauer, die werden ja nicht basisch, ist ja für den maximal unphysiologisch. Mhm. Bei einer Ketoazidose ist ja der saure pH im Prinzip Folge eines pathologischen Prozesses. Bei dem ist es auch Folge eines pathologischen Prozesses, aber der braucht eben den guten pH. Also den muss man puffern, sonst alles andere funktioniert ja nicht. Und der kann atmen, das ist nicht sein Problem.
Ja.
Ja, also da muss man sich keine Sorgen machen, oder dass die Niere das nicht kompensieren kann, muss man sich auch keine Sorgen machen, das klappt in der Regel ja relativ gut. Ne? Ja. Also deshalb solche Patienten puffern. Ionisiertes Kalzium sollte man größer 0,9 Millimol pro Liter halten, das ist auch was, das gerne in den BGAs untergeht. Aufs Kalzium guckt immer keiner, aber es ist ein essentieller Bestandteil der Blutgerinnung.
Ja.
Also Kalzium, ionisiertes, im Zweifel substituieren, wird regelhaft bei Massentransfusion eigentlich erforderlich, dass man das so tut. Ich möchte noch einmal auf die großen Zugänge zurückkommen. Also wenn man reflektiert so ein bisschen, was man manchmal besser machen könnte, hätte können oder so, ein großer Zugang impliziert, also ein 5-Lumen-ZVK ist kein großer Zugang. Volumentransfusion über einen ZVK funktioniert schlecht. Ich will nicht sagen, es funktioniert nicht, aber es funktioniert schlecht. Dann entweder anästhesiologisch bewandt gleich einen Schelden oder eine Schleuse legen, wenn das sich abzeichnet, dass es in diese Richtung geht, oder wenigstens, also zwei 16er Braunylen oder 14er Braunylen sind besser als ein großer ZVK oder ein 5-Lumen ZVK. Das ist einfach so, da geht richtig was rein.
Ja.
Also,
oder? 5-Lumen ZVK, ich glaube, der dickste Schenkel ist auch eine 16er, oder?
Nein, ich hätte jetzt gesagt eine 18er, aber da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Also, und da ist aber nur einer.
Ja, genau, ist nur einer.
Und da gibt es auch 22er Schenkel.
Ja.
Also, ja, aber das wissen andere sicherlich viel besser als wir, aber im Prinzip zur Volumensubstitution ist das nicht Mittel der ersten Wahl. Der dritte Punkt im Kochrezept massive Blutung sind. Die nimmt der Patient orale Antikoagulantien, orale Antikoagulantien ein. Gibt es jedenfalls Antidote. Dagegen können wir irgendwas tun. Nehmen wir Thrombozytenaggregationshemmer ein. ASS. Haben wir relativ viele. Ist das so? Falls ja, müssen wir es so hinnehmen, aber es ist für die Anamnese wichtig. Vierter Punkt, Tranexamsäure geben. Möglichst früh 1-2 Gramm IV. Ich finde dieses 1-2 Gramm IV, das steht in diesem Kochrezept von dem Kollegen so, wir alle wissen, 1 Gramm im Prinzip direkt am Unfallort. Das zweite Gramm in der Klinik über 6-8 Stunden über eine Perfusorleitung.
Ja, so kann ich es auch.
Ich halte mich auch da dran. Die CRASH-2-Studie hat gezeigt, dass das sehr viel bringt. Es gibt keine bisher mir wirklich negativ bekannte Studie, aber an dieser Stelle mal der Aufruf, wenn jemand eine wirkliche Studie hat, die belegt, dass Tranexamsäure das Outcome des Patienten negativ macht, dann soll er uns bitte mal einen Hinweis geben.
Ja, genau.
Also,
einmal zuschmeißen.
Genau.
Hätten wir gerne.
Also Tranexamsäure ist relativ leicht, ist günstig, sollte man auf jeden Fall machen. Dann Fibrinogen substituieren. Fibrinogen ist sozusagen ja der Mörtel, da gibt es ein schönes Video von Nerdfallmedizin zu auch, der die Gerinnung so, die Steine zusammenklettet des Ganzen. Und Fibrinogen wird als erstes verbraucht und fällt ab. Fibrinogen initial 2-6 Gramm IV geben oder 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sollte man zielgesteuert machen. Ziel ist ein Fibrinogen im Labor von größer 150 bis 200 Milligramm pro Deziliter. Das sollte man auch regelmäßig kontrollieren. Hingegen ist es wichtig zu wissen, dass alle anderen Gerinnungsparameter, so APTT, Quick, INR, was wir alle so messen, auch standardmäßig, Fibrinogen messen wir ja gar nicht standardmäßig, aber APTT, Quick, INR ist in jedem Labor drin und relativ schnell verfügbar. Das sind Gerinnungsparameter, die sind gar nicht dafür gemacht, um bei Traumapatienten irgendwas zu messen. Ja. Die sind gemacht dafür, um internistische Therapien zu monitoren. Zum Beispiel eine Vollantikoagulation. Wenn der INR ist, ist völlig egal, wie der INR ist. Das ist überhaupt keine Aussage über den Gerinnungsstatus eines Traumapatienten. Null.
Genau, und besonders auch bei kalten Patienten, haben wir auch schon in einer vorigen Folge erwähnt, das Blut wird erwärmt, bevor Quick und INR gemessen wird. Das heißt, wenn die Gerinnung beim Patienten kacke ist, weil er nur 32 Grad hat, misst das Labor trotzdem einen ganz normalen Quick, weil sie das Blut erwärmen.
Es sagt einfach nichts aus. Also, das könnt ihr alles vergessen. Wenn euch irgendeiner erzählen will, wie ist denn die Gerinnung, völlig egal, was da steht. Um die Gerinnung beurteilen zu können, braucht man entweder eine Rotherm-Analyse, also laborchemisch beurteilen zu können, entweder eine Rotherm-Analyse oder man braucht ein Fibrinogen oder man muss die ganzen anderen Gerinnungsfaktoren sozusagen ausdifferenzieren. Dann kann man was sagen, nur das wird regelhaft zu lange dauern. Das spricht, wir haben in der Klinik außer einer dieser Thromb-Elastometrie, also Rotherm, keine valide Möglichkeit, das im akuten blutenden Patienten irgendwie zu bestimmen. Das heißt, wir müssen empirisch substituieren und das machen wir nämlich jetzt genau weiter. Nach Fibrinogen kommt PPSB. Initial gibt man 20 bis 40 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht als Kurzinfusion. Das kann schon mal relativ viel werden, das kann relativ aufwendig werden, das ist aber wichtig. Erst danach kommt die gezielte Substitution von einzelnen Gerinnungsfaktoren. Wichtig beim Kochrezept für massive Blutung ist auch nochmal zu erwähnen an dieser Stelle, ich rede hier nicht explizit über EKs, weil EKs sind für mich Standard. Die gibt man sowieso, dass ich ein Ziel HB irgendwo halten möchte. Wichtig wird es jetzt nur, dass man ab 5 EKs innerhalb einer Stunde, so sagt es das Kochrezept und ich halte das auch für relativ sinnvoll, FFPs dazu geben soll, beziehungsweise das zumindest erwägen soll. Wenn man FFPs enthalten ja Gerinnungsfaktoren, wenn man darüber Gerinnungsfaktoren substituieren möchte, muss man aber viel FFPs geben, weil die essentiellen Gerinnungsfaktoren sind nur in relativ geringer Dosierung dort drin vorhanden. Da gibt es so zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder man rechnet sich das aus, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht FFP, oder man macht es im Verhältnis 1 EK zu einem FFP. Das ist die alte Schule. Das habe ich auch von einem Chefarzt letztens gehört. Halte ich für relativ sinnvoll. Hier muss man aber den logistischen Aufwand halt bedenken, dass die gewärmt werden müssen, dass die also sozusagen Zeit brauchen, um aufzutauen. Und wir wollen dem Patienten ja keine kalten Infusionen geben. Das heißt, oft brauchen die auch mehr als den ersten Auftauzyklus, um, sage ich mal, eine adäquate Temperatur zu bekommen.
Ja, nur um das zu erklären, falls es irgendwie nicht klar ist, EKs kann man beim Transfundieren erwärmen über eine Hotline oder ein Level 1.
Genau.
Das heißt, die muss man nicht aus dem Labor wärmen. FFPs sind fresh frozen, Plasma sind gefroren. Die müssen erst in eine Wärmebox und aufgetaut werden. Das geht nicht über eine Hotline oder ein Level 1.
Genau. So, wenn man bei diesem Punkt angekommen ist, dass man EKs und FFPs 1:1 substituiert, dann ist man schon relativ weit gekommen. Man braucht auch dafür viele Menschen, um das so hinzubekommen. Also da springen dann mal locker 7-8 Leute nur nachts um diesen einen Patienten rum und kümmern sich darum, dass das alles läuft. Jetzt geht's aber noch weiter. Und da, glaube ich, kommt so manches Krankenhaus, nicht jedes, aber so manches Krankenhaus, also im Prinzip jedes Krankenhaus ohne eigene Blutbahn, ans Limit, nämlich das Thrombozytenziel. Das Thrombozytenziel liegt bei mehr als 50 Thrombus pro Nanoliter beziehungsweise mehr als 100 Thrombus pro Nanoliter beim Schädel-Hirntrauma oder bei Verdacht auf Thrombozytenaggregationsstörungen, sprich bei Patienten zum Beispiel auch die ASS einnehmen. Das zu halten ist relativ ehrgeizig. Unser Krankenhaus liegt, sage ich mal, von der nächsten Blutbank mit Sondersignal Fahrzeit 20 Minuten.
Ja.
Das heißt, wir müssen regelhaft die Thrombus bestellen, sie sind aber relativ schnell bei uns. Das sieht in vielen Regionen in Deutschland, glaube ich, anders aus. Und da glaube ich, dass die Thrombus werden ja auch trotzdem nicht vorgehalten in den Depots der jeweiligen Krankenhäuser, weil es einfach logistisch gar nicht geht. Die müssen ja auf so Schwenkplatten gelagert werden und so weiter und so fort, so dass man das schwierig erreichen kann, vermute ich. Nichtsdestotrotz ist das die Empfehlung größer 50 beziehungsweise größer 100 Thrombozyten pro Nanoliter. Sollte das alles nicht helfen und die Gerinnung geht einem flöten, dann gibt es noch Ultima Ratio, Methoden, das ist die Ranexamsäure nochmal wiederholen, nochmal 1 Gramm Bolus geben, Faktor 8 substituieren, Entschuldigung, Faktor 13, nicht Faktor 8, mit 2500 Einheiten, sowie rekombinanten Faktor 7a geben, mit 90 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gegebenenfalls, gerade bei Thrombozytenaggregationsstörungen, kann man auch Desmopressin geben, mit 0,3 bis 0,4 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, um die Ausschwemmung von Thrombozyten einfach zu erhöhen. Und
von Willebrand-Faktor wird auch.
Von Willebrand-Faktor ist in diesem Kochrezept nicht erhalten.
Wird aber durch das Desmopressin.
Genau, wie gestimmt. Das hast recht, natürlich. Das wird dadurch sozusagen vermehrt ausgeschüttet. Ja. Das Ganze kann man optimieren noch über Thromboelastometrie. Das ist wieder diese Rotem-Analyse, die ist wahrscheinlich in vielen Häusern auch nicht vorhanden. Das muss man realistischerweise auch sagen. Aber ich denke, das ist so der Erstangriff, beziehungsweise wenn man dieses Konzept durchführt, ist man die ersten 24 Stunden eigentlich gut beschäftigt.
Wer es nochmal nachlesen wollte, will, steht in unseren Shownotes drin.
Absolut.
Ich fasse nochmal zusammen. Basismaßnahmen, sprich Sauerstoff, Infusion, Labor, EKs kreuzen lassen, möglichst schnell.
Im Zweifel ungekreuzt transfundieren.
Und adäquate Zugänge. pH größer 7,2, auch mit Puffern. Körpertemperatur größer 35 Grad. Calcium größer 0,9 Millimol pro Liter.
Genau.
Tranexamsäure. 1 Gramm vor Ort, 1 Gramm über 6 bis 8 Stunden Perfusor. Fibrinogen substituieren. Mit einem Ziel von 150 bis 200 Milligramm pro Deziliter. PPSB, initial 20 bis 40, ich würde ja fast sagen einfach 40, pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, da kann man nicht zu viel geben.
Ja. Ab 5 EKs pro Stunde, also ab fast Massentransfusion, FFPs dazugeben, wenn man es einfach halten will, 1:1. Ansonsten FFP 30 Milliliter pro Kilogramm. Thrombozyten, schwierig, hat Johannes gerade sehr gut erklärt, dass es einfach schwierig ist, aber größer 50 pro Nanoliter, beziehungsweise größer 100 pro Nanoliter bei SAT. Und ja, wenn
alles nicht mehr hilft.
Wenn alles nicht mehr hilft, dass nochmal die einzelnen Faktoren, also 13 und 7a, also aktivierten 7a geben Desmopressin dazu. Aber das sind dann halt Verlegenheitsmaßnahmen, ne?
Genau, das ist Ergebniskosmetik und führt wahrscheinlich eher noch zu wenig, aber das wäre dann, wenn man.
Präklinisch ist wichtig, möglichst schon Blut gewinnen, das spart Zeit.
Wärme, Wärme, Wärme.
Ja,
und
Tranexamsäure.
Tranexamsäure. Und Basismaßnahmen, Sauerstoff und Infusion. Das ist für die Präklinik. Ich glaube, die Wärme wird oft unterschätzt.
Ja.
Das ist einfach sowas, wo alle irgendwie im Eifer des Gefechts das gerne vergessen und das kann man ganz einfach machen und das sollte man auch so machen. Man kann auch nachts um 3 auf der A7 schwitzen.
Ja.
In diesem Sinne, das war unser Kochrezept des Monats und Torben hat noch ein Thema für uns und dann habt ihr es auch geschafft.
Genau.